Guten Tag. Mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße dich zur neuen Folge meines Zencast. Bodhisattva rettet alle Lebewesen. Ich habe dir erzählt, dass wir uns regelmäßig treffen und gemeinsam Zen üben. Was ich dir aber noch nicht erzählt habe, jedes Mal sprechen wir auch gemeinsam die vier großen Bodhisattva-Gelöbnisse, meist am Ende unserer Praxis. Für die anderen Teilnehmer ist das vermutlich nur eine Zugabe. Ich weiß es nicht. Für mich aber ist es ein wesentlicher Moment. Das erste Gelöbnis lautet: Die Lebewesen sind zahllos. Wir geloben sie alle zu retten. Das ist schon eine ziemlich ambitionierte Aussage. Was meinst du? Die weiteren Gelöbnisse lauten: Die Täuschungen sind endlos. Wir geloben uns davon zu befreien und die Lehren sind unendlich, wir geloben sie alle zu lernen. Schließlich, der Buddha-Weg ist unvorstellbar, wir geloben ihn zu erlangen. Ich möchte dir meine Gedanken zu diesen bekenntnishaften Aussagen mitteilen, denn für mich wurden sie mit den Jahren immer bedeutsamer, als würde sich in diesen vier Sätzen meine ganze Ausrichtung und Übung verdichten. Ich werde vor allem über das erste Gelöbnis sprechen, weil es am Anfang steht, weil es mir das wesentliche Gelöbnis zu sein scheint, und weil sich diese vier Sätze gegenseitig implizieren. Das möchte ich dir heute irgendwie vermitteln. Also das erste Gelöbnis lautet: Die Lebewesen sind zahllos, wir geloben sie alle zu retten. Hier gibt es in der mir geläufigen Übersetzung drei Punkte, über die sich zu sprechen lohnt. Erstens: Die Lebewesen, ich gelobe sie alle, ohne Ausnahme zu retten. Zweitens, ich gelobe sie zu retten, was immer das bedeuten mag. Drittens, nicht ich alleine, sondern wir als Sangha, als Gemeinschaft, vielleicht auch als Menschheit, geloben zu retten. Das sind, wie gesagt, Gedanken meinerseits, die mir im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte einfach gekommen sind. Was den ersten Punkt anbelangt, so wurde mir anfangs etwas schwindelig. Alle Lebewesen, wirklich alle Lebewesen, ohne eine Ausnahme. Ich sage mal, von der Mücke über den Elefanten bis hin zum Menschen und denjenigen Vertretern, die heutzutage Kriege anzetteln, ihre Mitmenschen ausplündern und sich der schlimmsten Verbrechen schuldig machen. Ich gelobe, sie alle zu retten. Ist das nicht eine Zumutung? Ich kann ja nachvollziehen, dass es heute viele hunderttausend Menschen gibt, die ernsthaft gerettet werden müssen. Menschen, die aus der Heimat vertrieben wurden, die Angehörige, vielleicht sogar die eigenen Kinder verloren haben. Menschen, die verwundet, verstümmelt, vergewaltigt wurden. Menschen, die alles verloren haben und keinen Ausweg mehr sehen. Das ist für mich sonnenklar. Und ich frage mich nicht selten, was mein persönlicher Beitrag angesichts dieser Misere, angesichts dieser globalen Schieflage und Katastrophen ist. wenn ich Berichte von Menschen höre und lese, die sich aktiv an der Betreuung und Hilfe von solchen Kriegsopfern und anderweitigen Flüchtlingen betätigen, bin ich sogar beschämt. Ja, worin besteht denn mein eigener Beitrag? Dabei würde ich aber niemals auf die Idee kommen, auch diese anderen Leute, diese Täter, diese Kriegstreiber und Profiteure, die Milizen und Schergen, diese Söldner retten zu wollen. Aber ja, was ist eigentlich mit denen? Ich glaube nicht an das Böse im Menschen. Das ist nicht so mein Ding. Ich glaube, dass wir als Menschen ein Herz haben, dass unser Mitgefühl mit anderen fühlenden Wesen eine zutiefst natürliche Ausdrucksweise ist. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, ja, die Täter sind ebenfalls fühlende Wesen, die sich von ihrem Herzen offenbar entfernt oder entfremdet haben. Wenn ich mir Bilder von einem Wladimir Putin oder Kim Jong-un anschaue, um nur zwei Beispiele zu nennen, dann sehe ich Menschen, deren Züge versteinert sind und die sich in eine hoffnungslose Lage manövriert haben, aus der sie in diesem Leben vermutlich nicht mehr herausfinden. Das heißt nicht, dass ich hier irgendetwas entschuldigen möchte. Davon bin ich denkbar weit entfernt. Aber wenn ich mir, gerade wenn ich in Meditation sitze, wenn ich zur Ruhe und Besinnung komme und tief in mich hineinhöre, also wenn ich mir vergegenwärtige, dass meine Ausrichtung darin besteht und auch nur darin bestehen kann, sämtliche Lebewesen ins Auge zu fassen, ja, dann wird mir oft ganz anders zumute. Ich habe über Papst Johannes Paul II. Gelesen, der 1981 von einem türkischen Extremisten angeschossen wurde. Das Attentat wäre fast tödlich verlaufen und der Pontifex musste mehrfach operiert werden. Was mich aber berührte, war die Reaktion des Papstes. Als er wieder einigermaßen auf den Beinen war, suchte er seinen Attentäter zwei Jahre später im Gefängnis auf und sprach lange mit ihm. Er hatte ihm schon vorher offiziell vergeben, suchte aber das Gespräch mit diesem Menschen, den er nicht hassen oder verdammen wollte, sondern eben als Menschen sehen. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Egal, was die einzelnen Menschen tun, welche Verbrechen sie sich auch schuldig machen, sie sind und bleiben doch Menschen, also fühlende Wesen, und als solche sind sie Teil einer Gemeinschaft und tragen auch den Keim dessen in sich, was die einen Traditionen als Gott oder das Göttliche bezeichnen, die anderen Traditionen als die wahre Natur. Ich persönlich meine, es ist ganz gleich, welche Worte oder Begriffe wir wählen. Es kommt einzig auf die Einsicht dahinter, also auf das Prinzip an. Wir Menschen können uns von dem, was uns als Menschen ausmacht, entfernen. Und dann verüben wir eben solche grauenhaften und auch sinnlosen Verbrechen. Aber deswegen bleiben wir doch Menschen. Wir müssen uns diesen Taten stellen. Wir werden als Täter zur Rechenschaft gezogen, wenn wir uns derart verloren haben. Das ist keine Frage. Doch wir verlieren nicht das eine, das uns wesentlich ausmacht. Das ist auch ein Grund, warum die Todesstrafe, selbst wenn sie nur für die denkbar schlimmsten Verbrechen ausgesprochen und vollzogen wird, ein Widerspruch in sich ist. Doch alles zusammengenommen musste und muss ich heute noch schlucken, wenn ich mit dieser Anforderung konfrontiert werde. Angesichts all der Leiden auf dieser Welt, angesichts all der menschengemachten Leiden sollen wir auch die Täter und Verursacher in den Blick nehmen. Das ist schon eine echte Herausforderung. Die Lebewesen sind zahllos, wir geloben sie alle zu retten. Alle Lebewesen, ohne jede Ausnahme. Das ist das eine. Was aber bedeutet retten? Du wirst dir vielleicht auch schon gedacht haben, dass mit dem Retten, das klingt doch ziemlich pathetisch. Ja, das stimmt. Ich frage mich oft auch, ob es nicht eine Nummer kleiner geht. Erst alle Lebewesen und dann auch noch retten. Und hier muss ich mir klar machen, dass wir nicht von helfen, aber auch nicht von erlösen oder dergleichen sprechen, sondern eben von retten. Das mag ein Übersetzungsproblem sein. Im Englischen heißt es to save all sentient beings. Allein das macht die Sache auch nicht einfacher. Also was ist mit retten gemeint? Ich möchte dir an dieser Stelle noch von einer Begegnung berichten, die meine Frau und ich vor ein paar Jahren erlebt haben. Du wirst vielleicht schon von Amma gehört haben, der indischen Frau, die als Avatarin, als eine Verkörperung des Göttlichen verehrt wird. Amma ist unter anderem dafür bekannt, dass sie schon viele Millionen Menschen umarmt haben soll, und dass sie, das ist fast noch bedeutsamer, ein internationales Hilfswerk von Freiwilligen aufgebaut hat, das nicht nur Gelder sammelt und ausgibt, sondern ohne große Bürokratie den notleidenden Frauen und Familien in den von Katastrophen am schlimmsten betroffenen Regionen dieser Welt effektiv hilft. Nun, wir fuhren in eines der Amma-Zentren, die es auch in Deutschland gibt, weil wir uns ein Bild machen und diese Frau persönlich erleben wollten. Ich gebe zu, dass ich mit gemischten Gefühlen anreiste, weil ich insbesondere, was die Umarmungen anbelangt, skeptisch war. Als wir ankamen, trafen wir bereits hunderte anderer Menschen, die teilweise langjährige Anhänger und Schüler von Amma waren, teilweise aber einfach auch nur Besucher wie unsereins. Wir zogen gleich eingangs eine Nummer, weil auch wir eine Umarmung von Amma in Anspruch nehmen wollten. Ich, wie gesagt, mit gemischten Gefühlen, aber ich wollte es auf jeden Fall versuchen. Wir zogen eine Nummer im hohen dreistelligen Bereich, was bedeutete, dass wir noch etliche Stunden bis in den Abend hinein zu warten hatten. Es stellte sich also die Frage, was wir die ganze Zeit über dort eigentlich tun sollten. Es gab Vorträge und Ausstellungen und natürlich die Verkaufstische mit Devotionalien, Bücher und CDs, T-Shirts und Kettchen, das Übliche halt. So liefen wir eine Weile ziellos herum, bis ein junger Mann auf uns zutrat und fragte, ob wir nicht helfen wollten. Helfen? Das klang interessant, und wir wollten gleich wissen, was wir denn tun konnten. Die Tische aufräumen und abwischen oder beim Ausschenken helfen. Das war eine gute Idee, und so fand ich mich binnen weniger Minuten hinter einem Schanktisch wieder und servierte heißen Chai mit Milch in großen Tassen. Das war eine wunderbare und sinnvolle Aufgabe, denn ich hatte etwas zu tun und lernte fast sämtliche Besucher dieses Tages kennen. Denn alle standen irgendwann vor meinem Tisch und wollten einen Chai haben. Als ich viele Stunden später abgelöst wurde und in das große Zelt trat, hatte ich das Gefühl, die meisten anderen Besucher bereits zu kennen. Denn ich hatte mit jeder und jedem einzelnen Blicke und auch ein paar Worte gewechselt. Das war das eine. Das andere aber waren die vielen jungen Leute, die sich freiwillig in der Amma-Organisation betätigten und von denen ich einige kennenlernen durfte. Das waren junge Frauen und Männer, die sich noch in der Ausbildung befanden oder studierten und sich in ihrer freien Zeit ehrenamtlich für Ammer und ihre karitativen Projekte engagierten. Sie trafen sich hin und wieder hinter meinem Schanktisch und tauschten sich gegenseitig aus, und ich hatte die Gelegenheit zu lauschen und zu staunen. Ich staunte wirklich, mit welcher bodenständigen Begeisterung diese jungen Menschen in das Leben gingen und halfen. Allein um das zu erleben, hatte sich die Anreise schon gelohnt. Ich spürte einen Geist der Hilfsbereitschaft zwischen diesen jungen Menschen, einen Geist der aktiven Liebe, den Amma, diese besondere Frau aus Indien, irgendwie geschaffen hatte, ein geistiges Band, das alles zusammenhielt. Ich wurde langsam doch neugierig auf den Menschen Amma und auf unsere Begegnung mit der Avatarin. Gegen Abend kamen endlich auch wir an die Reihe und traten auf eine Bühne. Erst sollte ich alleine vortreten, dann wir beide zusammen. Amma fragte uns nach unseren Namen und woher wir kamen und drückte uns anschließend an ihre Brust. Ein paar Sekunden, bis eben die Nächsten an der Reihe waren. Auf der anderen Seite der Bühne stiegen wir eine weitere Treppe hinunter und wussten zunächst selbst nicht, was uns jetzt widerfahren war. Meine Frage blieb: Was war so besonders an diesen Umarmungen? Ich war nicht gerade enttäuscht, doch ich hatte keine besondere Energie spüren können. Ich hatte aber von anderen Besuchern gehört und gelesen, die bei dieser Umarmung etwas gespürt haben wollen. Ich dachte mir, dass es vielleicht auch an mir persönlich liegen könnte, dass ich eben ein so nüchterner Mensch wäre, unempfänglich für bestimmte Momente in der spirituellen Praxis. Ich lauschte in mich hinein und kam ins Grübeln. Dann aber ging mir ein Licht auf. Was hatte es mit diesen Umarmungen auf sich? Amma hat, wie gesagt, schon mehrere Millionen Menschen umarmt, dem Vernehmen nach 300 Millionen. Es war offensichtlich, dass diese Umarmungen nur eine symbolische Handlung sein konnten, und jetzt verstand ich auch deren Bedeutung. Amma setzte sich all diesen Menschen aus, ohne einen physischen oder medizinischen Schutz, und nahm ausnahmslos jeden Menschen in den Arm, egal wer das war und was diese Person in ihrem Leben bisher getan hatte. Dieses Umarmen, dieses an die Brust drücken war nicht pompös bedeutungsüberladen, sondern hatte vielmehr eine ganz einfache, schlichte Bedeutung. Sie schließt mit dieser Umarmung sämtliche Menschen in ihr Herz, das von Liebe erfüllt ist. Ich hatte nichts strömen gespürt, und dennoch war und bin ich auch heute noch betroffen von der Schlichtheit dieser Geste. Es kommt nicht so sehr darauf an, was jemand tut, sondern mit welcher Einstellung, mit welchem Geist er oder sie etwas tut. Und diese Einstellung ist bei Amma von besonderer Art. Sie hat aus eigener Kraft, mit den subtilen Mitteln, die einer Avatarin zur Verfügung stehen, dieses globale Netzwerk geschaffen und vielen Betroffenen tatkräftig geholfen. Ihre Anhänger sind in fast allen Ländern dieser Erde unterwegs und kümmern sich um Menschen, vor allem um Frauen, aber nicht nur, die in Not geraten sind und keinen Ausweg mehr wissen. Sie helfen armen indischen Frauen dabei, einen Beruf zu erlernen und sich und ihre Kinder zu ernähren. Wir haben sogar Berichte über Amma-Camps an der polnisch-ukrainischen Grenze gelesen, also wirklich an allen Hotspots dieser Erde. Und das ohne diese ganze EU- und UN-typische Bürokratie. Amma wurde für ihren selbstlosen Einsatz auch schon mehrfach ausgezeichnet. Und ich glaube, dass ihre Wirkung und Bedeutung noch weit darüber hinausgeht. Amma und die Organisationen dieser singulären Frau sind ein starkes Beispiel für die tätige Liebe allen Lebewesen gegenüber. Ich frage mich nun, ob das mit dem ersten großen Bodhisattva-Gelöbnis gemeint ist. Zunächst steht für mich eine Sache fest. Amma ist eine große Bodhisattva. Sie ist für mich der Inbegriff einer Bodhisattva. Das steht außer Frage. Auch ist sie in keinerlei Skandale oder Missverständnisse verwickelt, wie das anderen großen geistigen Führern gerne nachgesagt wird. Sie scheint wirklich makellos und vor allem besonders wirkmächtig zu sein. Ihre Anhänger leisten eine wertvolle Hilfe für Menschen, die wirklich in Not geraten sind und jede Hilfe gebrauchen können. Aber ist das schon alles, was mit Retten gemeint ist? Warum ich diese Frage stelle? Nun, ich reflektiere meine eigenen Erfahrungen und auch das Beispiel des historischen Buddha. Die Zen-Praxis ist zwar keine ausdrücklich buddhistische Praxis. Hier flossen vielmehr unterschiedliche Strömungen und Traditionen zusammen, wenngleich die Nähe zur buddhistischen Tradition auf der Hand liegt. Aber all diese Zuordnungen und Klassifizierungen sind ohnehin irreführend. Wenn eine Tradition lebt, dann entwickelt sie sich weiter und lässt sich vor allem nicht auf irgendwelche Etiketten festlegen. Das ist etwas für Akademiker. Also meine eigenen Erfahrungen gehen dahin, dass ich glücklicherweise nicht diese extreme Not erlebt habe, wie von den Menschen in Afrika, jetzt wieder in Osteuropa und anderswo berichtet wird. Wenn unser Leben bedroht und massiv beschädigt wurde, dann leiden wir diese materielle und seelische Not, die alles gleich in Frage stellen kann. Doch wenn wir aus dieser schlimmsten Not einmal heraus sind, weil andere uns geholfen haben oder weil wir verschont geblieben sind, dann bleiben noch viele weitere Fragen offen. Ich erinnere an die Geschichte des noch jungen Buddha, der in Luxus aufgewachsen war und angesichts der wenig schmeichelhaften Rahmenbedingungen der menschlichen Existenz in eine Panik geriet. Auf seinen begleiteten Ausflügen durch die nahegelegene Stadt sah er einen Schwerkranken, einen alten und gebrechlichen sowie einen toten Menschen und war entsetzt. Schließlich wurde er auch noch eines Asketen gewahr, der alles Weltliche abgelegt und als einziger eine tiefe Heiterkeit erlangt zu haben schien. Insgesamt müssen diese Eindrücke zu viel für den jungen Prinzen gewesen sein. Er verließ den väterlichen Palast und begab sich halbnackt in einen der indischen Wälder, um sein weiteres Leben mit der Suche nach Antworten auf seine Fragen zu verbringen. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausbreiten. Im Wesentlichen ging es auch um das Thema Vergänglichkeit. Wir müssen alle irgendwann sterben. Unsere Körper werden älter und irgendwann alt. Wir können erkranken und unter Schmerzen sterben, bis schließlich alles vorbei zu sein scheint. Ich denke, Buddha war beileibe nicht der Einzige, der sich angesichts der Vergänglichkeit allen Lebens auf dieser Erde seine Gedanken und Sorgen machte. Aber Buddha fand einen interessanten Ausweg aus dieser Misere, der auch wieder nicht so gänzlich neu, in seiner klaren Ausrichtung auf das Praktische aber schon besonders war. Es gibt zahllose Bücher über den sogenannten Buddhismus. Wenn du anfängst, auch nur die bekanntesten davon zu lesen, wirst du beides erfahren. Auf der einen Seite sind die Ausführungen interessant, auf der anderen Seite aber auch wieder verwirrend. Warum? Diese Bücher arbeiten zwar die Fragestellung mehr oder weniger gut heraus, doch sie liefern keine wirklichen Antworten. Wie sollen sie auch? Denn die Antwort lässt sich nicht mit Worten fassen. Schon der historische Buddha soll gegen Ende seines langen Lebens eingeräumt haben, dass er zwar viele Reden gehalten, letztlich aber nichts gesagt hatte. Aus dem Kanon der Zen-Geschichten wird die Anekdote mit seinem Schüler und Nachfolger Mahakashyapa erzählt. Buddha hatte sich mal wieder auf dem Geierberg eingefunden, um eine seiner Lehrreden zu halten, und dem Vernehmen nach standen wieder mehrere tausend Anhänger und Neugierige bereit, um den Worten des Erwachten zu lauschen. Doch Buddha schwieg. Er sprach kein Wort, sondern schaute einfach in die Menge und zog irgendwann eine kleine Blume hervor, hielt sie mit einer Hand hoch, drehte sie zwischen seinen Fingern, und eben das sollte sein Vortrag gewesen sein. Die Zuhörer waren verständlicherweise irritiert, denn sie hatten sich entschieden etwas anderes erwartet, aber Buddha hatte an diesem Tag nur eben das mitgebracht, eine einzige kleine Blume. Ganz vorne unter den Zuhörern saß einer seiner engsten Schüler, den wir als Kashyapa oder später als Mahakashyapa, als den großen Kashyapa kennen, und lächelte bloß. Der Buddha nahm das Lächeln Kashyapas wahr und meinte, er, Kashyapa, wäre der Einzige, der ihn verstanden hatte. Darauf übertrug er das Siegel oder was auch immer auf den ersten seiner geistlichen Nachfahren, auf Mahakashyapa. Was ich damit sagen will, was den sogenannten Buddhismus ausmacht, ist die Praxis. Und eben das lässt sich nicht mit Worten oder in Büchern ausdrücken. So gelehrt diese auch immer sein mögen. Damit will ich nichts gegen Bücher gesagt haben. Das würde mir auch gar nicht anstehen. Wir müssen uns nur klar machen, dass die besten Bücher bestenfalls eine Voraussetzung auf das sein können, was unsere Praxis letztlich ausmacht. Und hier komme ich endlich wieder auf das Thema Retten zurück. Denn wir sitzen in der Meditation und wenden all die Werkzeuge an, die sich im Laufe der letzten Jahrtausende bewährt haben, um selbst zur Klarheit zu finden. Also uns selbst zu retten, damit wir anschließend doch andere oder eben alle Lebewesen retten können. Als Menschen machen wir alle die gleichen Erfahrungen durch, mehr oder weniger. Als ich noch ein Junge war, kamen mir die ersten Fragen. Ich war sogar noch im Kindergarten. Mir wurde damals klar, dass die Zeit vergeht, dass alles vergänglich ist und auch ich irgendwann sterben muss. Diese Fragen habe ich niemals wirklich beantworten können. Im Gegenteil, sie wurden teilweise noch dringlicher, noch bedrängender und meine Auseinandersetzung mit diesen Fragen hatte teilweise etwas Besessenes. Doch ich habe auch von anderen Menschen gehört, die einen schweren Unfall hatten oder krank wurden und sich plötzlich vor diesem Abgrund fanden. Und ich musste immer auch an die vielen helfenden Menschen denken, denen das Leid anderer nicht einfach egal ist, sondern die sich in vieler Hinsicht betätigen. In der christlichen Tradition gibt es das Amt der Seelsorgerin, des Seelsorgers. In anderen Traditionen gibt es analoge Ämter und Funktionen, doch in der christlichen Tradition wurde dieser Dienst am nächsten gewissermaßen institutionalisiert. Eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger kümmert sich um die Menschen in seiner oder ihrer Gemeinde. Sie gehen herum oder sind ansprechbar für wen auch immer, um Trost zu spenden, eine Hand zu halten, zuzuhören und den Blick eines verzweifelten Menschen in eine andere Richtung zu lenken. Wann suchen die Menschen eine Seelsorgerin, einen Seelsorger auf? Wenn sie in persönliche Not geraten sind und nicht mehr weiter wissen. Also angesichts persönlicher Krisen oder schwerer Krankheiten, die zum Tod führen können. Wenn es den Leuten gut geht, wollen sie von der Seelsorgerei nichts wissen, und das ist in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Allein uns geht es eben nicht immer nur gut. Wir können als Menschen eine wunderbare Zeit erleben, Erfolg haben, einen Partner finden, das tiefe persönliche Glück erfahren. Doch die schönsten Augenblicke sind irgendwann auch wieder vorbei. Unser sogenanntes Glück ist ein labiler Zustand, denn wir können alles auch wieder verlieren. Und ich habe nicht wenige Menschen kennengelernt, die tatsächlich mehrmals in ihrem Leben alles verloren haben. Die Frau, den Mann, die Kinder, die berufliche Anstellung und Perspektive, Freunde, Vermögen, einfach alles. Gerade in solchen Situationen fällt es schwer, den Kopf hoch oben zu halten und weiterzumachen. Nicht wenige Menschen geraten und versinken in Verzweiflung, geben auf, sind gebrochen und verlöschen wie eine abgebrannte Kerze. Der Punkt ist, dass es nicht mal ein besonders schlimmes Schicksal mit schweren Schicksalsschlägen braucht, um diese Erfahrungen zu machen. Jedes einzelne Menschenleben ist geprägt von Freude und Verlusten. Und die meisten Menschen leiden durchaus darunter, weil sich die schönsten Momente eben nicht festhalten lassen. Uns bleiben oft nur Erinnerungen, während wir älter werden und unserem eigenen Verfall zuschauen. Ich möchte jetzt nicht schwarz malen, aber die Wirklichkeit ist schon oft ziemlich ernüchternd. Du hast doch sicher auch schon einige Menschen verloren. Ich muss dir ja nichts erzählen. Das Problem ist jetzt aber, was können wir tun? Worin kann und soll eine Rettung bestehen? Als Kind hatte ich Angst vor dem Sterben. Klar, auch heute finde ich den Umstand, dass ich sterben werde, nicht gerade erhebend. Aber nicht nur meine Person. Ich finde fast noch schlimmer, dass andere, mir nahestehende Menschen ebenfalls sterben werden. Und ich empfinde sogar den Wunsch als egoistisch, früher als die anderen sterben zu wollen, um eben das nicht miterleben zu müssen. Wie dem auch sei. Das Sterben, nur als Beispiel, ist das eine. Die Angst vor dem Sterben ist das andere. Das eine, das Sterben, können wir nicht ändern. Und es würde auch keinen Sinn machen, wenn wir ein Mittel gegen die Sterblichkeit fänden und immer neue Menschen auf die Welt kämen. Irgendwann würde die Menschheit auf eine astronomisch hohe Bevölkerungszahl anwachsen und schon deshalb aussterben. Also das Sterben können wir nicht abschaffen, nicht verhindern, auch wenn sich manche Leute etwas anderes erträumen. Wir sind als Menschen einmal so angelegt, gleich mit mehreren sogenannten Sollbruchstellen. Was wir aber ändern können, ist unsere Angst vor dem Sterben. Und das ist auch ein Punkt, den eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger oder in anderen Traditionen ein Lehrer, ein Guru, eine Meisterin oder ein Priester angehen. Die Angst vor etwas, das sich nicht ändern lässt. Kennst du eigentlich das Lied aus der Fledermaus von Johann Strauss? Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Diese zwei Zeilen bringen die Sache ziemlich gut auf den Punkt. Wir können gewisse Dinge in der Welt einfach nicht ändern. So wie die Naturgesetze. Sie mögen uns gefallen oder nicht, aber wir haben keine Handhabe gegen das, was wir als Naturgesetze bezeichnen. Und ebenso verhält es sich mit den Rahmendaten unserer menschlichen Existenz. Dass wir einmal aus dem Leben treten müssen, ist beschlossene Sache. Wir können uns dagegen aufbäumen, aber das ändert nicht das Geringste an der Sachlage. Oder diese Welt. Wir können uns daran stoßen, dass diese Welt so ist, wie sie einmal ist, mit den vielen Grausamkeiten und Katastrophen, mit den sinnlosen Kriegen und den himmelschreienden Ungerechtigkeiten und so weiter. Doch wir haben keine Handhabe, diese Welt wesentlich zu verändern. Das Einzige, was wir zu verändern in Angriff nehmen können, ist unser eigenes Verhalten. In meiner Zen-Praxis kam auch mir irgendwann die Einsicht, dass ich die meisten meiner Probleme selbst verursacht und hervorgerufen habe. Nicht andere, sondern ich mit meinen Verhaltensweisen, mit meinen Gewohnheiten, mit meinen Vorlieben und Abneigungen, mit meinen Urteilen und Vorurteilen, mit meinen vielen kleinen Voreingenommenheiten, für die ich nicht einmal etwas konnte. Ich habe gelernt und erfahren, diese vielen Hindernisse auf meiner Seite zu sehen und aufzulösen. Und ich kann bestätigen, dass mein eigenes Leben seither nicht nur einfacher geworden ist, sondern dass ich mich auch für das Leiden der anderen geöffnet habe. Die Menschen leiden. Die anderen Menschen leiden millionenfach. Und die Ursache dafür sind die Kriege, das Wirtschaften, die Korruption und viele andere Missstände mehr. Und wenn ich mich daran stoße, dass die anderen Menschen leiden, kann das nur ein erster Schritt sein. Ich kann und muss helfen, wo es geht, und wenn diese Hilfe einmal geleistet wurde, dann geht es weiter. Worin kann die Rettung der Lebewesen bestehen? Sicher nicht darin, dass wir ihnen irgendwelche Sichtweisen und Lehren aufschwatzen oder aufzwingen. Dieser Fehler wurde auch schon viel zu häufig begangen. Die Rettung kann meines Dafürhaltens nur darin bestehen, dass wir unsere Ängste überwinden, unsere teils maßlosen Erwartungen in Frage stellen und unsere Richtung ändern. Es geht nicht in erster Linie um unser eigenes Wohlergehen, um unsere eigenen aufregenden Erfahrungen. Es geht auch um die anderen, denen wir so vieles, wenn nicht alles, verdanken. Wenn eine Bodhisattva ihr Leben in den Dienst der anderen fühlenden Wesen stellt, dann ist das ein Ausdruck der tiefen Einsicht, der tiefen Realisierung und ein Weg zu echtem Glück, das nur gemeinsam mit anderen erfahren werden kann. Die Lebewesen sind zahllos. Wir geloben, sie alle zu retten. Ich denke, das ist der Kernsatz unserer gemeinsamen Praxis.